Digitales Gift der Podcast.
Yo, 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 liebe Digis, Digitales Gift, der Podcast, Folge Nummer 72. Mein Name ist Robert Peter Lindemann und hier hört ihr die Stimme von Oha.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję, polnisch, hi.
Yes, was geht?
Nicht so viel, ich habe gerade noch gegessen, bin ein bisschen vollgefressen jetzt ehrlich gesagt. Und hab,
Was gab's Leckeres?
Es gab, eine Freundin hat gemacht so Nudeln mit Fenchel-Zitronensoße.
Oh, der vegane-mäßige, der vegetarische Boss.
Sehr lit. Und ich habe parallel versucht, eine Aioli zu machen, so wie ich sie immer in meiner Stammkneipe esse. Die haben mir nämlich das Rezept gegeben und irgendwie hat es nicht geklappt, weil ich kenne Aioli immer so, dass du die mit Ei machst als Bindemittel und dann halt langsam Öl reinkippst. Also quasi wie du eine Mayonnaise machst. Und die machen es aber irgendwie mit Milch und Öl und Knoblauch und ziehen das dann mit dem Pürierstab so hoch. Und so gab es auch Rezepte im Internet. Das hat aber nicht geklappt. Ich habe zweimal versucht, die Scheiße ist flüssig geblieben. Ich war kurz vor einem Wutausbruch, immer wieder neu Knoblauch geschnitten. Und dann habe ich mir so ein YouTube-Video angeguckt. Aber wirklich so ein 16 Jahre altes Video von irgendeiner Inge. Weißt du, mit erstmal so Comic Sans-Einblendung am Anfang, viel zu lange stehen geblieben, der Text. Und dann so, heute machen wir köstliche Aioli oder sowas hat sie auch gesagt. Als erstes.
Ich hab noch nie Internet benutzt, so, weißt du?
Ja. Er war, wie gesagt, wirklich 16 Jahre alt, das Video. Als erstes schneiden wir den köstlichen Knoblauch. Und dann war es wirklich so ein 10-Minuten-Video. Und dann war der Tipp, einfach vorher schon die Milch und den Knoblauch ein bisschen pürieren, damit er schaumig wird. Und dann halt, wie wenn du es mit Ei machst, langsam das Öl reinkippen und dann war's hervorragend. Dann habe ich aber viel Pasta mir reingeballert, viel Brot mit Aioli und jetzt bin ich gerade ein bisschen
puh. Also sagst du, Fatcheck ist eine Geschichte.
Ja, heute nicht.
Okay. Ja, schön. Läuft bei dir. Folge 72, Digga. Manchmal, wenn man mal so überlegt, Alter, Digga, immer eine Stunde, 72 Stunden, obwohl, das ist gar nicht so viel, 72 Stunden. Das ist eine stramme Woche arbeiten, so mäßig.
Ja, aber das sind über zwei Tage, fast drei Tage durchgehend unsere Stimmen hören.
Ach so, ja, das stimmt.
Kann schon anstrengend sein.
Also. Gut, das ist ja freiwillig. Also hat ja keiner die euch gezwungen. By the way, ich habe eine Idee, Jungs.
Ja.
Ich glaube, wenn man 1000 Follower auf TikTok hat, kann man live gehen.
Ja.
Diggis. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr die 1000 Follower bei TikTok voll macht? Ist nicht mehr so viel. Dann können wir doch bei den Podcasts dann live gehen, während wir hier unseren Klamauk erzählen.
Und wir laden Barello und Papa Ari ein.
Nee, der hat jetzt Shitstorm.
Wer? Barello?
Ja.
Oh, was hat er gemacht?
Der hat erzählt, der hat Krebs, hat er gar nicht, um Spenden zu sammeln. So das Beschissenste, was man so machen kann im Internet.
Und nicht noch irgendwas.
Ja, er hat dann gesagt, er hat noch 2 Wochen zu leben und so, aber so ernst, so im Krankenhaus so Fotos gepostet, so und das alles völliger Quatsch. Und irgendwas hat er noch gemacht. Spendenaufruf gemacht für irgendeinen Scheiß und den gab's gar nicht oder so.
Ich habe auch gesehen, er hat irgendeinen Rap-Song gemacht. Ich habe irgendein Video gesehen, wo Sinan G und Papa Ari das irgendwie bewerten und Sinan G sagt, ist Trash und Barello gar nicht drauf klarkommt.
Sinan G ist ja auch so eine Messlatte.
Die höchste Rap-Instanz.
Wenn Sinan G zu dir sagt, du bist Trash, wobei, wenn Sinan G zu dir sagt, dass du Trash bist, dann ist es entweder extrem Trash oder ein Ritterschlag, weil er gar nicht checkt, weißt du, weil der nur so seinen eigenen Wave so, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Barello ist, glaube ich, tot. Irgendwas habe ich mitbekommen, irgendwas.
Doch, okay. Ich liebe dieses Video, wo Ari zu ihm sagt, so, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was bedeutet das, Papa Ari? Hopfen, kennst du? Malzbier? Nein? Aber rede weiter. So, ist verloren. Wieso? Wo ist es hin?
Digga.
Barello einfach.
Aber da glaube ich auch, der weiß schon, was das heißt. Du weißt, was ich meine? Der macht das so ein bisschen, dieses
Verona-Brot-mäßige. Was macht der wohl monatlich? So, weil irgendwie ist ja TikTok live, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, aber so ein bisschen Twitch-mäßig. Du kriegst ja diese Kappen aufgesetzt und irgendwelche
ich check's nicht so
Points
richtig,
und so. Und das ist ja ähnlich monetär mittlerweile wie Twitch. Aber so ein Barello, Alter, wahrscheinlich macht der einfach mehr als wir im Monat. Mit ein bisschen da mit Papa Ari dumme Scheiße labern und jetzt nicht die hellste Kerze auf der Kirche, Torte. Nicht die hellste Kirsche auf der Torte sein. Ihr wisst doch, was ich meine.
Ja. Was heißt das, Papa Robert?
Ja. Kirsche, kennst du? Schwarzwälder Kirschtorte?
Ja. Ach so, ja. Ja, keine Ahnung, was die machen, auf jeden Fall. Was hältst du davon? Wenn wir die 1000 Follower, warum auch immer, vielleicht kriegen wir ein virales TikTok hin. Und dann gehen wir live, wenn wir Podcast machen.
Ja, finde ich gut.
Ich habe letztens gesehen, da haben die irgendwie zwei Jungs, ich weiß gar nicht, wie der Podcast heißt, Fleisch und Glaser oder so, auf jeden Fall haben die im Podcast so gesagt, während die es aufgenommen haben, die gesagt, ey, wir müssen einen Podcast machen, wo wir viral gehen. Und da meinte einer so, ja, da müssen wir so Top 3 Rapper of all time so sagen, aber so richtig beschissen. Und dann haben die sich so vorher überlegt, was die sagen. Und dann haben die so gesagt so, okay, auf Platz 3, ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben, auf Platz 3 war, das war so heftig random, auf jeden Fall war Chakusa einer von denen, Cerro El Mero und der dritte weiß ich gar nicht. Und das ist dann tatsächlich viral gegangen. Nur dieser Clip, weil die haben das dann so rausgenommen, dass Leute dann so in den Kommentaren debattieren und dann natürlich den Algorithmus pushen.
Ja. Ich kenne das Video. Hast du uns das geschickt oder habe ich das tatsächlich auch einfach irgendwie gesehen?
Ja, genau. Ich habe es euch geschickt, damit ihr, weil ich ja meinte, wir sollen das Layout wechseln vom Dings. Stimmt, genau.
Ja, ja.
Weil ich ein neues TikTok-Format-Layout haben wollte und die hatten das so gemacht. Ja, genau. Auf jeden Fall, So haben die es gemacht. Irgendwas müssen wir machen, Digis, vielleicht sagt ihr uns, schreibt uns mal, was wir machen sollen, um viral zu gehen. Weil das ist heutzutage halt so.
Ja.
Ja, ja, und Robert hat ein gefälschtes Balenciaga-T-Shirt und das müssen wir ganz schnell ändern.
Nee, guck mal genau, was draufsteht.
Ja, ich weiß doch. Balenciaga.
Ja, witzig, wegen Polizei und so.
Krass. Ja, Mann, was ging so bei dir in der letzten Woche?
Wie, was ging bei dir? Ich habe heute schon erzählt, dass ich hier gekocht habe. Du hast doch gar nichts von dir preisgegeben.
Ich war ein bisschen am Kränkeln, Bruder.
Oh nein.
Ich hatte ja mit Lazy hier mein Studio renoviert.
Ja.
Da haben wir noch drüber gesprochen in der letzten Folge. Und so Montagabend habe ich, ich habe erzählt auch im Podcast, dass ich ein bisschen Halsschmerzen habe, glaube ich. Und dann lag ich ein paar Tage irgendwie so mehr oder weniger flach. Also ich hatte, dicken Hals. Wie dicker Hals von Berlin, kennst du den?
Nee.
Der Girls von Berlin, muss mal gucken, ist auf jeden Fall auch so ein Internetphänomen.
Aber erzähl weiter, Papa Olli.
Auf jeden Fall war ich dann ein bisschen am Crankeln bis Freitag. Genau, Diggis, wir haben es jetzt Montag, 17:45. Wieder mal fast live. Aber jetzt bin ich wieder, alles wieder normal so. Ich hab richtig reingegrindet bei Kleiderkreisel, Bruder. Ich hab so wirklich so 4 so Wäschekisten voll Klamotten. Und grinde bei Kleiderkreisel gerade rein. Bald bin ich rich. Ich habe so viel Klamotten. Das ist eigentlich schon auch verwerflich. Ich habe so viele Sachen, die habe ich echt einmal getragen. Ich habe teilweise Sachen mit Etikett dran, weißt du?
Ja, ja.
Und trage dann trotzdem immer die gleiche Rotation, so wie im Kleiderschrank. Ja, kein Plan. Warum ich das nicht zurückgegeben habe oder so, oder zurückgeschickt, weil ich auch vielleicht zu faul war oder keine Ahnung, Digga. Ja. Ich weiß noch, wie ich mal bei dir war. Und ich brauchte einen Pulli oder so.
Ja.
Und dann habe ich in deine Schubladen geguckt. Ich weiß gar nicht, wo du warst. Auf jeden Fall.
Ich war irgendwie im Job im Ausland. Und der kam irgendwie relativ spontan. Aber wir hatten schon abgemacht, dass du bei mir pennst. Und dann war ich irgendwie doch nicht da irgendwie sowas.
Genau. Und dann wollte ich Diggis morgens einen Pulli haben. Hab Robert so geschrieben bei WhatsApp, ob er irgendwie so einen Pullover oder sowas hat. So, was ich anziehen kann. Und dann habe ich. Und Robert hat den Großteil seiner Sachen unter dem Bett in so einem Schubladensystem, so ein Rollkästen. Und dann greife ich da rein und das Erste, was ich krieg, was ich erwische, ist so ein Turtleneck-Pullover. Aber mit diesen fetten Kordeln.
Ja.
Kennt ihr, Digga? Mit diesen Leder, also so Kordeln und dann so Lederdingens dran und dann so einen hohen Kragen. Brutal, Robert. Richtig geil. Ja,
das war so der obligatorische Weihnachtspulli von meiner Mutter. Den gibt's immer mal wieder. So ein Pulli, wo du sagst, oh ja, schön, danke Mama. Dann den Abend trägst du so und dann zack in den Schrank, nie wieder anziehen.
Ich will dich jetzt auch nicht fronten, aber der ist jetzt auch bei deiner Figur dann auch eher ein suboptimal. Ja. Das ist dann so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein Strumpf oder so drüber gezogen mit so Kordeln dran.
Ja.
Ja, ich habe ihn dann angezogen und habe da auch noch ein Foto gemacht, ein Video gedreht und in die Gruppe gestimmt. Ja.
Mittlerweile ist es so, dass ich mir meine Weihnachtspulli selber aussuchen darf. Darum gab es dieses Jahr, glaube ich, einen ganz stabilen, was war es denn nochmal? Champion-Pulli. Ja.
Das ist aber nett von deiner Mama, dass sie das mittlerweile erlaubt.
Ja. Ich muss auch nicht mehr in die Kirche gehen am Heiligabend. Das musste ich schon früh nicht. Ich weiß noch, mein Nachbar und damalig bester Freund, Philipp, Shoutout, der musste Weihnachten noch immer, selbst mit 18, 19, 20, noch immer mit in die Kirche. Und ich durfte das irgendwie schon immer früh entscheiden, dass ich das nicht wollte. Und es war immer, sehr, sehr neidisch Weihnachten, dass ich jetzt nicht mit in die Kirche muss.
Ja. Hättest du es mal gemacht, dann wäre vielleicht aus dir was geworden.
Ja, das stimmt.
Der heilige Segen oder so auf dir runtergekommen wäre das, ja.
In homine.
Schön. Ja, ey, Digga, was machen wir? Gehen wir direkt rein oder what?
Lass mal kurz gucken. Ja, viele Notizen habe ich nicht. Was ging denn letzte Woche bei dir? Ging irgendwas Spannendes ab? Hier ist gerade Siri angesprungen. Ging irgendwas Spannendes ab?
Digga, ich habe gerade random, wo du sagst, so Notizen und so, ich habe was gefunden in meinen Notizen. Das habe ich irgendwie random aufgeschrieben, so Synonyme für diese Bockwürste in Tankstellen. Weißt du, diese in diesen Gargeräten.
In diesen Zylindern, in diesen Glaszylindern, ja, genau. Diese, ja.
Mit so einem Wasserdampf. Erst Nummer 1, Brühpimmel.
Ja.
Senfnatter. Sportplatzbanane.
Sportplatzbanane.
Trucker-Lolli.
Ja.
Und jetzt kann ich meine scheiß Notizen nicht mehr öffnen. Ich hatte noch mehr. Ihr kriegt nächste Woche noch mehr, Diggis. Neue Dings. Wie bei was Autotuner so machen und haben.
Und falls ihr nächste Woche mehr. Und falls ihr es gerade bei TikTok seht, abonniert für Teil 2. Klug, ne? Hab ich.
Ja.
Zweite.
Du bist echt krank.
Zweite Ebene.
Ja, okay. Das war's auf jeden Fall. In meinen Dings steht einfach nur Senf, Natter, Senfpeitsche, Digga, Sportplatzbanane. Ja, was steht denn bei dir drin?
Bei mir steht tatsächlich für den allgemeinen Teil, ich habe meine Notizen ja stets gegliedert, gar nichts. Gar nichts einfach. Ich war letzte Woche auf dem Konzert, Audio 88 und Yesin. Das war schön.
Oh, hab ich gesehen. Das sah übelst wack aus.
Ja, der Song, den ich gepostet habe, war Was würde Money Mark tun? Der hat natürlich eine ziemlich bescheuerte Money Mark Hook. Und darum auch bunte Lichter. Ansonsten war es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Konzert, muss ich sagen. Ich bin großer Fan der beiden, hat mir sehr gut gefallen. Hip-Hop.
Okay, wo warst du denn jetzt noch zuletzt? Ich hab dich ja auch am Flughafen. Wo bist du denn nochmal hergekommen? Teneriffa, ne?
Teneriffa war ich als letztes Jahr. Genau. Aber danach haben wir schon mal eine Folge wieder hier aufgenommen. Also das ist schon wieder länger her.
Okay. Ja. Okay. So. Ich fahre morgen nach Dortmund. Und nächste Woche fahre ich nochmal nach Dortmund, dann gehe ich aufs OG Kimo-Konzert. Komm mal mit.
Geil. In Dortmund nächste Woche?
Ja, 31. ist nächste Woche, ja.
Habe ich eine Joboption drin? Gibt es ja noch Tickets?
Bestimmt.
Können wir mal gucken. Können wir ja mal schauen. Ja, gut.
Ja.
Gehen wir rüber, oder was?
Ja, komm.
Komm, warte. Na, wer ist schlecht vorbereitet und hat das Mikro nicht direkt zur Hand?
Du.
So sieht es aus. Doch, jetzt ist es hier und wir gehen direkt rüber ins digitale Gift der Woche.
Schön. Schön.
Danke.
Fängst du an? Ich habe nur eins.
Ich auch.
Ja, fang trotzdem an, bitte.
Okay, mein digitales Gift der Woche, man könnte auch sagen, mein immaterielles Gift der Woche, ist Heidelberger Hip-Hop. Denn Heidelberger Hip-Hop wurde jetzt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gekürt. Mhm. Die nicht so krassen Hip-Hop-Heads wie wir mögen sich fragen, warum Heidelberg? Heidelberg ist tatsächlich eine der Geburtsstätten von deutschem Rap. Es fing schon in den 1980er Jahren an mit Torch und Advanced Chemistry, bestehend aus Torch, Tony L. und Linguist, mit ihrem legendären Song Fremd im eigenen Land, den ich an dieser Stelle auch mal auf die Playlist packen möchte. Ein bisschen anstrengend heute zu hören, ich habe ihn mir noch mal angehört, aber es war einer der ersten großen Rap-Songs, der auch direkt super politisch ist. Fremd im eigenen Land lässt die Thematik schon erahnen. Advanced Chemistry hieß auch das letzte Album von den Beginnern. Die wenigsten werden wahrscheinlich diese Referenz gecheckt haben. Und genau, Heidelberg ist eine der Geburtsstätten deutschen Raps. Neben den beiden kommen noch die Stieber Twins, Cora E.
1-2
und einige andere daher.
Ja, wobei 1-2 ist schon später, ja.
Ja, ja.
Aber
Ja. Genau, und Heidelberg war darum maßgeblich für die Entwicklung der Hip-Hop-Kultur im deutschsprachigen Raum verantwortlich, weil die Jungs auch schon die vier Elemente damals vertreten haben. Torch hat auch gemalt. Es gibt heute noch Torch-Tags. Und Torch-Album, einziges Album auch, glaube ich, das er hier rausgebracht hat, Blauer Samt, wurde vielfach quasi parodiert. Unter anderem Masimoto mit grüner Samt, Audio 88 und Yesin mit normaler Samt, Suki mit lila Samt. Und genau, es ist, glaube ich, auch gerade ein Hip-Hop-Archiv, quasi ein Hip-Hop-Museum in Heidelberg im Aufbau, an dem Torch massiv beteiligt ist. Und genau, worum es geht, die UNESCO hat Heidelberger Hip-Hop jetzt zum immateriellen Kulturerbe ernannt.
Also du gerade gesagt hast, an dem Torch massiv beteiligt, habe ich ja an dem Torch und massiv beteiligt. Torch,
nein, an dem Archiv.
Massiv weiß man ja auch, massiv hat er in Deutschland auch Hip-Hop geprägt. Ihr wollt ein Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat. Ja, nee, alles gut, alles gut. Und das wirst du natürlich wissen, aber für die Diggis, warum Heidelberg? Weil da ein großer amerikanischer Militärstützpunkt war oder ist, ich weiß es nicht. Und Torch, glaube ich, auch Halfcast ist, also einen amerikanischen Vater, der da als Soldat stationiert war und eine deutsche Mutter.
Ja.
Und natürlich dann diese Thematik allgegenwärtig war, einen anderen Bezug zu dieser Kultur, die ja, wie man vermuten kann, aus den Vereinigten Staaten kommt. Und ich glaube, früher war das auch, wenn du nicht auf Englisch gerappt hast, war das nur so ein ganz wenigen vorbehalten, das zu machen, dass es so einigermaßen als cool bewertet werden konnte überhaupt. Und dann, ohne dass es jetzt vorher schon von wem auch immer zerrissen wurde. Genau, und deswegen auch Fremd im eigenen Land lässt der Titel schon vermuten, es geht um Rassismuserfahrung beziehungsweise diesen multikulturellen, bilingualen, bikulturellen Clash, den man da so erlebt hat. Und dann natürlich auch in Süddeutschland, kann ich mir vorstellen, ist nochmal ein anderer Schnack gewesen als jetzt zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin oder so.
Ja.
Oder auch, was ich immer finde, in Holland sind die Leute auch so entspannt. So Amsterdam ist so viel mehr Multikulti, auch so Pärchen, ältere Pärchen gemischt, weißt du, was ich meine? Ist so viel allgegenwärtiger, als bei uns ist dann halt mal irgendwie so ein alter Norbert mit einer, der hat sich eine Thailänderin so mehr oder weniger aus dem Urlaub mitgenommen, so. Aber in Holland ist das irgendwie schon länger, weil das so ein Hafenvolk ist, schon viel in der Gesellschaft viel mehr verwurzelt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was gesagt wieder oder wie auch immer, was mir jetzt ausgelegt werden kann als sonst was. Aber ihr wisst, was ich meine, Diggis. Süddeutschland, glaube ich.
Wobei das mit Holland, glaube ich, auch ein bisschen nur so scheint. Ich weiß von vielen, die da gelebt haben oder Niederländer sind, dass auch da irgendwie die gleichen Vorteile wie hier herrschen. Und auch da man politisch sieht, dass irgendwie Gerd Wilders oder wie hieß er nochmal an der Macht war, der so AfD-Position vertritt. Ja,
klar, dass es das immer gibt. Ne? Aber ich habe so, mein Eindruck ist, dass die einen liberaleren Vibe, was diese Sachen angeht, haben, weil sie halt auch natürlich gut, die haben auch viel kolonialisiert, ne? Ich glaube, Surinam ist, glaube ich, so, ne? Und dann hat man dann auch viel so asiatischen Austausch gehabt und so ein
Südafrika Shit. Ja. Eine Weile, genau. Die ABC-Inseln Curaçao, Aruba und was ist das B? Weiß ich gerade nicht, halt immer noch und so, ja.
Genau. Aber ja, dadurch, dass die halt auch kleiner sind und sich orientieren mussten an dem, was dann über dem großen Teich los ist, ist so mein Eindruck. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, Süddeutschland bestimmt nicht einfach gewesen, in den 80er, 90er Jahren da aufzuwachsen. Nach wie vor sicherlich hat man es dann nicht so leicht oder schwieriger als andere, aber ja, genau. Wichtig und richtig, dass die Hip-Hop-Kultur da so gewertschätzt wird. Wobei ich immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Beigeschmack, wenn dann so, wie sage ich das, so Kunstkenner, die aus so einer ganz anderen Gesellschaftsriege kommen und auch aus einer anderen kulturellen Sozialisation kommen, sich dann so ein bisschen was zu eigen machen, weil es so schick ist, so urban zu sein. Weißt du, was ich meine?
Nee, also nicht so richtig.
Ich war mal mit meiner Cousine in Hamburg bei so einem Hip-Hop-Dings, habe ich, glaube ich, mal erzählt, so Flying Bach hieß das.
Das
ist von Flying Steps, aber auch so Klassik-Ding. Digga, das ist ja Hip-Hop-Kultur eigentlich so, wie es nur geht. Bruder, ich hatte einen ganz normalen Pullover an, eine Hose an, Schuhe an, wie ein ganz normaler Mensch. Ich war ein Alien da. Und dann haben die sich so diesem Ding so bedient, aber haben dann mich dann so, weil ich eine Mütze auf hatte, weißt du, so abwertend angeschaut, so nach dem Motto, so du gehörst hier nicht hin, halt deine Fresse. Ich meine, ich bin selber ja nicht, entspringe ja sozusagen nicht dieser Kultur, aber ne, weißt du, was ich meine? Wenn dann so ein Feuilleton sagt so, wir analysieren jetzt Haftbefehlssprache und sagen, er hat irgendwie so ein blatonalen Ding und er sagt so, Junge, so rede mal auf der Straße, was laberst du, Alter? Wie Sido sagt, er sagt, dass Gangster-Rap auf keinen Fall gefährlich ist und dann beschwert er sich, weil es Ärger gibt, wenn Flair ihn trifft. Ja. Das trifft so auf den Kopf so. Und da bin ich immer so ein bisschen, keine Ahnung, Digga, ob das so sein muss, dass dann irgendwie so von und zu sich dann da so hinstellen und so neben so ein Basquiat kaufen und sagen, ich bin voll urban.
Gleiche mit Graffiti, so Leute, die sagen, ja, wenn es legal ist, ist es okay und dann sich so übelst wacker Auftragsgraffitis irgendwo hinballern, aber das hat halt auch mit der eigentlichen Kultur nichts mehr zu tun.
So, oder die so sagen, oh, aber dieses Geschmiere, dieses Getagge. Oh,
ja, aber sind Tags halt übelst kalligrafisch zum Teil, aber
Damit hat es gar nichts zu tun. Das Statement ist ja das, was Graffiti zu dem macht, was es ist. Diese Kunst und dieses schön Ansehnliche ist ja toll und das ist ja richtig und so, aber dieses Statement, dieses Verewigen, dieses hier ist mein Turf, so, das ist ja irgendwie, ja.
Das war halt auch das Absurde mit Banksy, ne, den ich ziemlich overrated finde, also geile so Installationskunst und so macht er mittlerweile auch, aber dieses, dass dann irgendwie Bilder von dem aus der Wand gerissen werden und für mehrere Millionen verkauft werden und das ist einfach so, sowieso im Graffiti super viel Sellout irgendwie und Leute, die dann wirklich aus der Kultur kommen und die Kultur leben, sind dann irgendwie, wie du bei Flying Bach, irgendwie der Alien-Außenseiter.
Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein anderes Thema, ob man jetzt selber der Künstler, die Künstlerin ist und dann irgendwann, sag ich mal, in den Mainstream geht oder in den Sellout geht. Das sind so Phänomene, mir fallen auch ganz wenig Leute ein, egal aus welcher Branche jetzt, Kunstriege, die das nicht, ja, wobei, deswegen fallen sie mir nicht ein, weil sie nicht erfolgreich geworden sind. Weißt du, ich meine? Also, ja, das ist ein großes Thema.
Und auch bei Banksy oder auch anderen Street-Art-Künstlern ist ja das Problem, dass ja Dritte deren Kunst verkaufen. Also ich glaube, so ein Banksy ist zwar so schlau und da gibt es Mittelmänner, so dass er da sein Para dran macht. Aber es klauen ja Leute wirklich, wenn irgendwo ein neuer Banksy auftaucht, wird das teilweise geschützt, weil Leute das Bild aus der Wand reißen und es dann verkaufen. Und davon hat ja Banksy als Künstler keinen monetären Vorteil, sondern irgendwelche raffgierigen Wichser. Und das ist halt nochmal so ein anderes Problem.
Ja. Auf jeden Fall, ja, um da nochmal zurückzukommen, man fängt ja dann immer auch so ein bisschen bei sich selber an. Ich merke auch so, in den letzten Jahren, und das macht man ja auch schon jetzt 10 Jahre, diese Mucke so, wo man dann schon so, das ist aber, sag ich mal, hat mehr Streaming-Potenzial, das hat so und so, weißt du, und das ist ja auch, da fängt ja schon Sellout schon lange an eigentlich.
Auf jeden.
Weißt du, wenn man sich nicht mehr nur darauf konzentriert, was finde ich jetzt dope oder was kommt jetzt so aus mir raus. Ja, großes Thema. Ich glaube, so die Mitte ist, der Kompromiss ist dann am Ende wieder das, so der way to go, aber ja, it is what it is.
Was ist denn dein digitales Gift der Woche?
Hauptsache abschließend. Hauptsache, man kann mich nicht irgendwann filmen, wie ich in Dubai in einem Bus sitze, wo meine 14 Kinder rein. Hast du gesehen?
Du meinst die deutschen Kardashians?
Boah, Alter. Alter, das war schon so beschreibend so. Da merkt er sich auch nicht mehr. Da merkt er auch seine Außenwirkung nicht mehr. Und das ist so demaskierend, weißt du, dieses Image so auf einmal, es bricht.
Ja, und Dubai, grundsätzlich wäre Dubai das letzte Land, in das ich ziehen würde. Und selbst wenn wir jetzt diese ganze Homophobie, frauenfeindliche Politik weglassen, dann, Alter, einfach den ganzen Tag 45 Grad, du kannst den ganzen Tag nur in irgendwelchen klimatisierten Malls rumhängen. Du hast da keine Natur, du hast einfach nur so eine komische Stadt, die aus der Wüste gezogen wurde. Dann ist da so ein riesiger, fetter Hund auch immer, der den ganzen Tag nur in der Wohnung liegt, dann 5 Minuten vor die Tür muss, fast dabei kollabiert, weil es einfach viel zu heiß für dieses riesige, fette Viech ist. Das ist einfach komplett absurd. Also ich kann es verstehen.
Aber ich glaube, es ist da halt, du hast da nicht diesen Dreck, du hast da nicht so, also zumindest bekommst du es nicht mit, aber weißt du, und dir geht da keiner so richtig auf den Sack. Du bist da halt, der kann ja in Deutschland sich nicht frei bewegen, für ihn bleibt.
Ich weiß, wenn er jetzt nach Deutschland geht, dann seine Kinder werden die ja direkt wieder mit Polizeischutz abgeholt und für seine Kinder sieht man in der...
Ja, und auch diese ganzen auf der Straße, Bushido, Digga, ganzen Tag, Mann, das... boah.
Ja, aber da gibt's doch Länder, die ich mir, wo ich auch günstiger, weil ich meine, so ein Bushido-Geld hält auch nicht ewig. Und was ist das? Die Miete für sein Haus kostet irgendwie, weiß nicht, in irgendeiner Folge wird's genannt, auf jeden Fall absurde Summen. Da würde ich doch eher, weiß ich nicht, in die USA gehen, nach Kanada. Gut, Südamerika hast jetzt natürlich nicht so den Standard, den er vielleicht will. Europa ist natürlich...
Der Sicherheitsaspekt in Dubai oder Sicherheitslevel ist schon höher, weitaus höher als in Amerika zum Beispiel. Und wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass diese arabischen Clan-Strukturen, in denen Arafat ja scheinbar steckt, so weitreichend sind, dann wird er da auch irgendein Cousin aus Chicago... Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So... Kein Plan. Und ist nicht auch Dubai irgendwo steuerlich auch eine geile Nummer?
Sehr, sehr. Vor allem, wenn du als Influencer da hinkommst, das hatte ich ja auch schon mal hier thematisiert oder in einem Reel und bei Böhmermann. Genau, die werben ja auch gezielt InfluencerInnen an. Es ist ja auch sehr auffällig, dass Bushido ausschließlich positiv über Dubai spricht. Also ich bin mir sicher, auch er wird Teil dieses Influencer-Programms sein, was Dubai macht, um für sein Land zu werben.
Ja. Der Weg des Kriegers, ne?
Ja. Wie war das?
Der Weg des Geldes, Junge.
Ja, weil. Naja. Hast du es gesehen? Mein Vermieter in Kapstadt hat einfach so ein Bushido-Shirt an. Und ich so weißt du, was das ist? Also, nö, habe ich irgendwann mal so Secondhand gekauft. Habe ich ihm erstmal erklärt.
Das ist richtig dope irgendwie.
Ja, ja.
Aber das würde ich auch machen. Ich würde so irgendwie so einen französischen Untergrund-Rapper-mäßig so entdecken und wird den so mega pumpen.
Ja, ja.
Und dann würde ich mir so ein T-Shirt kaufen und läufst durch Paris und wirst so angespuckt. So, der hat das und das gesagt. Ja, Digga, keine Ahnung. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu meinem digitalen Gift der Woche. Ich habe ein kurz knackiges, ich habe eine Netflix-Empfehlung für euch, liebe Freunde da draußen. Und zwar ein Film. Ihr wisst ja, ich feiere True Crime, ich feiere Horror, ich feiere Thriller. Und bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob es den in Deutschland gibt, weil ich habe den in Marokko gesehen. Und zwar heißt der Film The Strays. Ja, ich hoffe, den gibt es in Deutschland. The Strays handelt von einer Familie in England. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel spoiler.
Also ich gucke gerade parallel, es gibt ihn bei Netflix in Deutschland.
Gut. Es fängt an bei einer Familie, alles ist in Ordnung, perfekt. Kinder sind halbschwarz, Papa ist weiß und Mutter ist auch halbschwarz und in so einem kleinen behüteten Londoner Vorort und alles ist so perfekt, so kleinen Bushido-Family, so alles happy life, happy wife, alles richtig geil. Und diese ganze Fassade, die sie sich aufgebaut haben, und ich habe das dazu gesagt, halbschwarz, weil das Teil, das ist wichtig für diese Story. Dass man das, also das ist ein großer Teil von dieser Story. Diese Fassade bricht. Ja, und mehr sage ich nicht. Richtig gut, richtig cool. So ein ganz anderer Storyverlauf als so ein klassischer Thriller oder Horrorfilm. Richtig cool, kann ich empfehlen, auf jeden Fall.
Ja. Okay, check ich ab. Ich habe irgendwas neulich auch noch auf Netflix gesehen, was ich gut fand. Ich hab's vergessen. Ah, kennst du dieses, wie heißt es nochmal? Nee, gucke ich nochmal für nächste Woche. Empfehle ich vielleicht nächste Woche.
Okay.
Dann war's das mit dem
digitalen Gift der Woche.
Ach, okay. Sehr schön.
Das digitale
Reicht. Gift. Danke nicht. Timo.
Jo.
Moin, du bist ja auch da.
Ja, zufällig. Zufällig gerade hier reingeslidet.
Ist ja ein Ding. Was geht? Was machen Sachen?
Nicht viel. Ich habe ein bisschen hier was auf dem Zettel stehen.
Oh, da bin ich aufgeregt.
Und zwar, womit wollt ihr denn starten? Mit einem Spiel oder Zuschauerfrage?
Wollen wir heute mal mit dem Spiel?
Ich wollte das Gleiche sagen. Wir starten immer mit der Zuschauerfrage. Mhm. Lass mal andersrum machen. Ein bisschen Pep hier reinbringen in die Beziehung.
So.
Okay.
Schatz, wollen wir nicht auch mal die Handschellen auspacken? Ein bisschen
Pep? Lass mal auch mal ein bisschen Pep nehmen. Ja,
Penis Pep, wird gar nicht hart. Was mache ich denn jetzt? So, Pep. Was?
Ja, Pep wird's nicht besser.
Noch mehr nehmen. Was? Wieso, Timo? Woher weißt du das? Was ist das?
Ja?
Was ist Pep?
Oh, mein Herz.
Was ist das, Papa Timo?
Sag mal los. Los, Timo, sag mal los. Was heißt das denn, Timo? Sag mal los.
Das ist vielleicht eine Frage, die wir nächste Woche in unserem neuen Spiel beantworten können oder vielmehr ihr beantworten könnt. Denn wir probieren diese Woche mal was Neues aus und zwar so ein bisschen im Stil von Genial daneben. Sprich, ich habe ein paar Wörter oder Aussagen für euch und ihr versucht euch anhand von Fragen der Erklärung dieser Wörter oder Aussagen zu nähern.
Okay, warte, bevor du weitersprichst, nennen wir es dann auch Genial daneben? Weil wir brauchen auch noch einen Jingle. Ja.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Genial vorbei.
Digitaler Mist? Keine Ahnung.
Genial daneben. Großartig. Ah, ich weiß auch nicht.
Wir überlegen uns was. Aber das Prinzip ist klar.
Ich mach einen Jingle. Nee, Robert, mach du einen Jingle.
Okay, mach ich.
Okay, ihr hört dann jetzt den Jingle.
Den Wind der Welt der Botanik? Warte, Physik. Ist es Technik oder ist es gar nicht mal so richtig?
Die ist auf einer Kuh drauf.
Richtige Antwort.
Gar nicht mal so richtig. Krass, alter Bro, was für ein Jingle, ey.
Boah, war der wild.
Übertrieben.
Also das Prinzip ist klar. Mhm. Ich habe überlegt, dass wir das so ein bisschen timeboxen. Also dass wir so 3 bis 5 Minuten pro Frage machen. Und ich euch so 1 oder 2 Hinweise geben würde, wenn ihr danach verlangt. Ja. Aber Ziel ist natürlich, dass ihr so gut wie möglich selbst drauf kommt.
Aber das ist dann ja auch kein Gegeneinander-Game, oder? Das ist ja, wir müssen ja miteinander spekulieren. Wir müssen es einfach rausfinden.
Ihr müsst auch mal zusammenarbeiten, ja.
Das ist auch gut. Ich finde das auch gut. Weil das
ich bin heller von Sinn. Ich bin heller von Sinn.
Ja, das bist du wirklich. Aber ich finde dieses ständige Gewinnen auch langweilig auf Dauer, muss ich sagen.
Ja,
okay.
Okay, gut. Gut, dann starten wir mal relativ easy, würde ich sagen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wen oder was bezeichnet man als Graufahrer?
Okay, es ist, Robert, was ist es? Ist was aus dem öffentlichen Verkehr?
Ich bin in der Transportbranche, wie Heller von Sinn jetzt sagen würde. Ja, also wenn es so einfach wäre, dann würde ich sagen, jemand, der zum Beispiel ein Student ist mit einem Semesterticket, also ein gültiges Ticket hat, welches er aber im aktuellen Moment nicht vorweisen kann und deshalb zunächst diese 5 Euro Bearbeitungsstrafe zahlen muss, dann aber das Ticket nachreichen kann und kein Schwarzfahrer ist, sondern halt nur ein Graufahrer und doch am Ende eine gültige Fahrerlaubnis hat.
Hugo Egon Balder, was sagst du dazu?
Falsch.
Fuck. Aber das war nicht schlecht, Alter. Ja. Nicht schlecht. Graufahrer.
Du hättest das noch ein bisschen Hugo Egon Balder-mäßiger sagen müssen. Robert, das war komplett falsch. So.
Robert, das war nicht komplett falsch. Es war nah dran.
Ich weiß, was es ist. Es handelt sich hier nicht um einen Fahrschein, sondern um den Führerschein, der abgelaufen ist. Ja? Timo?
Nein, Oliver, das ist komplett falsch.
Aber bin ich mit dem Führerschein-Ding so ein bisschen näher auf die Fährte?
Also der öffentliche Nahverkehr oder öffentliche Verkehr war schon, öffentliche Verkehrsmittel war schon nah dran.
Okay, dann vielleicht ein Ticket, was zeitlich abgelaufen ist. Also du hast jetzt ein Ticket, du hast jetzt ein Niedersachsen-Ticket gekauft, das läuft um 9 Uhr des Folgetages ab, du bist um 9:01 Uhr sitzt du im Zug.
Boah, das war mein Abfuck, ne?
Ah, dann bist du ja ein Schwarzfahrer einfach, ne?
Manchmal muss man in Städten das ja so abstempeln.
Oh, oder unterschreiben, Digga. Niedersachsen-Ticket muss man seinen Namen eintragen. Timo, ist es das?
Ja, lassen wir mal gelten. Ja. Also Graufahrer sind Personen, die einen Fahrausweis besitzen, der im Sinne der Beförderungsbestimmung jedoch nicht gültig ist. Also wenn du beispielsweise so verschiedene Tarifzonen hast in Städten und jemand fährt quasi also hat sich ein Ticket gekauft, was im Prinzip auch gültig ist, aber nicht für diesen Abschnitt, auf dem er sich gerade bewegt.
Und wie geht man dann da eigentlich mit um als Fahrkontrolleur?
Genau, wie wird das sanktioniert? Bin ich dann trotzdem am Ende 60 Euro los?
Kommt wahrscheinlich drauf an.
Timo.
Kommt wahrscheinlich drauf an.
Also Hugo Egon Balder hätte da jetzt Hit-Background-Infos.
Ja,
das ist einfach nicht der Originale.
Das kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren. Ich könnte da natürlich eine Statistik zu raussuchen, wie mit euch
umgegangen wird. Nee, hau mir ab mit der Scheiße. Okay, das war aber schon mal ein guter Einstieg.
Okay, dann.
Mir gefällt das jetzt schon, ich sag das jetzt schon mal. Dieses Format gefällt mir richtig gut.
Okay, wir steigern uns auch so ein bisschen von der Schwierigkeit, sag ich mal. Dann würde ich als nächstes gerne von euch wissen, worum es sich bei einem Paarungshelfer handelt.
Ein Paarungshelfer?
Ja.
Das ist so einer, der so zum Beispiel bei einem Pferd so abjackst.
Ja, würde ich auch sagen. Der
so einer Pumpe. Nee, das ist das Gerät.
Nein.
Das ist das Gerät, wo der reinjackst, dieser Hengst.
Nein.
Sind wir in der Sexualität?
Nein.
Wir sind in der Befruchtung.
Hat das nicht auch was mit Sexualität zu tun?
Ja, okay. Dann sind wir im elektromagnetischen Geschichte. Paarung ist so vielleicht so mäßig, also so Pole, die sich aneinander paaren müssen und dann so Überträger, Paarungshelfer. Nein.
Aber warte mal, wovon gibt es denn Paare? Es gibt erstmal so halt Paare Mann-Frau oder Frau-Frau, Mann-Mann, wie auch immer. Das wäre aber irgendwie, wenn wir im Thema der Sexualität, im Weißen, Schuhpaare gibt es, man kann Paarungshelfer.
Ihr Diggis, ihr seht das ja nicht, aber wir sehen ja Timo vor uns und ich gucke ihm die ganze Zeit an und versuche, ob er ein Pokerface hat, ob er so die Augenbrauen hochzieht oder so, wenn Robert irgendwas sagt. Paarungshelfer. Ist es aus der Technik, aus dem technischen Bereich, Timo?
Nein.
Paarung.
Paarungshelfer.
Also ist es was aus der Naturwissenschaft, aus der Natur?
Nein.
Technik.
Nee, habe ich ja schon gesagt.
Ach so.
Hä?
So, oder so, warte mal, vielleicht sowas, so ein Kommunikationsding?
Nein.
Ist es aus der Chemie sowas wie so ein Katalysator, den man ja braucht, um einen chemischen Prozess anzuschmeißen, dass man bei einem Paarungshelfer auch irgendwas braucht, damit sich zum Beispiel zwei Stoffe, die sich eigentlich nicht anziehen, dass die miteinander eine Symbiose eingehen, sich paaren?
Ja. Nein, aber Stoffe ist schon...
Okay. Stoff? Reden wir von Stoff wie... T-Shirt-Stoff?
Ja.
Paarungshelfer. Wir sind in der Welt des Nähens.
Nein.
Wir sind in der Welt der chemischen Vermischung von verschiedenen Textilstrukturen.
Genau, wenn du zum Beispiel so ein Baumwollshirt hast mit einem Polyesteranteil, dann brauchst du etwas, damit diese beiden Substanzen sich in einem homogenen Stoffgemenge zusammen verbinden, paaren.
Timo sagt nein. Paarungshelfer. Sind wir in der Mode? Ja, okay, wenn das so ist, dann sagst
du nein. Also es hat was mit Stoffen zu tun, so, ne? Also braucht ihr einen Tipp?
Ein Tipp.
Das ist ein Helfer für ein, ich sag mal, alltägliches Problem.
Aber wir sind bei Kleidung, ne?
Ja. Meinst du, die Diggis sind gerade so junge, seid ihr dumm, sagt doch das und das und das? Die Diggis, ihr seid hooked, oder? Ich bin hooked, ich bin drinnen.
Warte mal, wir sind... ich habe ja eingangs von Schuhpaaren gesprochen. Ist es was mit Sockenpaaren? Weil alltägliches Problem würde mir einfallen, dass du nicht die zwei Socken. Aber was?
Ja,
aber was wäre das, dass du Sockenpaare findest? Oder nee, wie so eine,
das
wie
ist so
eine
ein Ding
Klammer?
So nach dem Waschen hilft dir das irgendwie so, dass die zu oder vor dem Waschen die bleiben dann zusammen, dass die.
Ja.
Junge, ja. Sat.1, Alter, ruft
geil,
uns
Digga.
An, wir machen eine echte Show
Junge,
mit.
Ich rasier diese Show.
Genau, also Paarungshelfer. Ist quasi ein Accessoire, sag ich mal, dass man die Socken in der Waschmaschine gepaart wäscht und danach nicht das Problem hat, dass man quasi die ganzen
Zusammengehörigen... Aber wie sieht das aus? Ist das so eine Klammer? Das will ich jetzt einmal googeln.
Ja,
sieht man hätte,
das sieht Ding aus wie eine Klammer.
Anfangs sagtest du ja, was ist denn Paare? Eigentlich hätte man sofort sagen, ja, Socken. Und eigentlich hätte man da so ein bisschen drauf kommen können, aber irgendwie haben wir uns drum rumgetänzelt, keine Ahnung.
Ja, tatsächlich, einfach so eine Klammer.
Ja, cool. Noch mehr. Noch weiter. Nächste.
Okay.
Warte mal, das Witzige ist, du kannst die Paarungshelfer bei Amazon im Sparabo kaufen, weil die wahrscheinlich genauso wie die Socken manchmal auf dubiose Weise verschwinden. Mhm. Okay, nächste Frage.
Okay. Woher hat die 24-Stunden-Ameise ihren Namen?
Weil sie nur so lange lebt.
Nein.
Weil sie über eine gewisse Fähigkeit nur 24 Stunden nach ihrer Geburt verfügt.
Nein.
Weil ihre Entwicklung 24 Stunden braucht, bis sie...
Nein. Weil sie nicht nach ihrer Geburt, aber weil sie 24 Stunden lang über eine gewisse Fähigkeit verfügt.
Aber hat er Nein gesagt.
Körperlich, ja, ich habe nach der Geburt.
Sie baut etwas innerhalb von 24 Stunden. Sie kommt irgendwo an und innerhalb von...
Es braucht irgendwas, was die Ameise macht, braucht 24 Stunden, um Früchte zu tragen.
Nein.
Ist die 24-Stunden-Ameise eine Ameise?
Ja.
Oh, das war eine gute Frage.
Weißt du, weil diese kleinen Gabelstapler und sowas nennt man ja auch Ameise.
24-Stunden-Ameise. Oh, Digga. Das ist nicht schlecht, diese Sachen.
Ja.
24-Stunden-Ameise. Sie.
Gibt es die 24-Stunden-Ameise in Deutschland?
Nicht in freier Wildbahn wahrscheinlich.
Aha. Ist es eine Tropenameise?
Ja.
Und ihr Lebensort hat was mit den 24 Stunden zu tun?
Nö.
Okay.
Ein Prozess in dieser Ameise, der irgendwie 24 Stunden was damit zu tun hat?
In der Ameise?
Ja, so körperliche Entwicklung, irgendwas?
Nee.
Kann die sowas wie... Also jetzt profan gesagt, sowas wie Zeitlesen, also dass die irgendeine Fähigkeit hat, anhand derer man ablesen kann, wie spät es gerade ist.
Nee.
Der hat ein bisschen gedauert, wie er überlegt hat, hast du das gesehen?
Die 24-Stunden-Ameise.
Unterscheidet sie... Diese Sache, diese 24-Stunden-Sache unterscheidet sie dann charakteristisch von allen anderen Ameisen.
Ja.
Und das ist eine einmalige Fähigkeit mäßig, die sie besitzt im Ameisenreich oder im Tierreich grundsätzlich?
Schwer zu sagen.
Okay.
Kannst du uns einen Tipp geben, oder Robert? Was sagst du?
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Sagen wir, die 24 Stunden haben was mit ihrer Verteidigung zu tun.
Wenn man sie isst, hat man noch 24 Stunden zu leben.
Nein.
Oh, aber gut.
Wenn sie dich sticht, dann hast du 24 Stunden Kacke am Arsch.
Ja. Ja. Genau. Also die 24-Stunden-Ameise ist ein Insekt aus dem tropischen Regenwald in Süd- und Mittelamerika und ist eine der größten Ameisenarten der Welt. Und ihr Giftstich wird als schmerzhaftester Insektenstich überhaupt bezeichnet und lässt erst nach ca. 24 Stunden nach.
Geil. Ah.
Nice. Ey, sag mir bitte, du hast noch mehr.
Ich hab noch eine.
Okay, perfekt.
Ja, gut.
Okay. Liebe Digi, schreib mal, ob das nur für uns spannend ist oder das auch für euch. Weil ich weiß es noch nicht, ob als HörerInnen, aber irgendwie glaube ich schon, wenn man so mitfiebert. Also.
Ja, und das ist ja nichts, was man sehen muss.
Also auf jeden Fall ist das das Spiel, was mir mit am meisten mit Spaß macht. Ja,
safe.
Okay. Wo?
Ich muss auch dazu sagen, meistens ist mir das auch egal, also jetzt auf Ernst, ob man so gewinnt oder verliert. Bei so, weißt du, was ich meine?
Ja, also, wir zählen ja auch eh nie Punkte, also darum geht es ja sowieso nicht. Vor allem, der einzige Vorteil, den die anderen Spieler haben, ist, dass sich dadurch immer meistens noch ein anderer Redefluss ergibt und wir dadurch irgendwie immer noch auf andere Thematiken kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe dieses Spiel. Weiter geht's.
Ja, let's go.
Okay, worum handelt es sich bei der Beerdigung der Sardine?
Irgendwie wenn die in die Dose reingepackt wird.
Irgendwie habe ich das schon mal gehört.
Nee.
Die Beerdigung der Sardine. Warte.
Also Beerdigung, dieses Erde, kommt von dem Meeresboden.
Manchmal.
Also der Laich wird abgelegt auf dem... Also Beerdigung hat nichts mit dem Tod der Sardine zu tun, richtig?
Doch auch.
Ja.
Aber aus der Lebensmittelindustrie?
Nein.
Also quasi sowas wie wenn die Sardine in die Dose kommt?
Habe ich schon gesagt, Alter, hör okay. mal zu. Mann.
Ja, ich war gerade am Überlegen, weil irgendwie habe ich das schon mal gehört.
Also zum Beispiel Beerdigung, das klingt so, weißt du, zum Beispiel, wenn du einen Motor in ein Chassis reinsetzt, dann nennt man das Hochzeit. Weißt du, was ich meine? Und das ist vielleicht irgendwie so ein Ding, dass man so die Beerdigung, das hat irgendwas damit zu tun, dass man, das hat jetzt nicht, das ist jetzt nicht so obviously das, was das heißt, wenn die dann stirbt, sondern irgendwie so hat es was mit Erde halt zu tun, Erdboden, nee, ne?
Das wie, wo ich gerade gedanklich bin, ist dieses Syrströming, weißt du, dieser übel stinkende fermentierte Fisch aus Skandinavien, den man dann so aufmacht und das stinkt so übel.
Aber er hat gesagt, das hat nichts mit der Erde, mit der Lebensmittelindustrie.
Hat es überhaupt was mit einem mit einer Sardine zu tun?
Ja.
Also
Beerdigung der Sardine, Digga. Das ist einfach so ein Ding. Da gehen ganz viele Sardinen, treffen sich so. Und wenn ein Bruder von denen gegangen ist, dann wird die beerdigt so.
Ja.
In so einer Blechdose, die so auf dem Meeresgrund liegt.
Beerdigung der Sardine. Oder ist das sowas? Stell nochmal die Frage.
Worum handelt es sich bei der Beerdigung der Sardine?
Weil ist das sowas so wie so ein
die
Brauch?
Beerdigung
sowas,
der Sardine.
Oder ist das sowas Brauchtummäßiges? Das ist.
Ja. Ja.
Ah, Robert, Digga. Ja. Weil das ist auch so die Beerdigung der Sardine, so die eine heilige Sardine.
Ja, so irgendwie
magische
jeden,
Miesmuschel,
jeden
Digga.
3. April im Jahr treffen sich irgendwelche Skandinavier. Ja,
und die fressen und, so eine Sardine, ja. Digga. Ja, das ist so ein Wettessen.
Und
in
einer
Norwegen,
hat so ein Sardinenkostüm an und dann, weiß nicht, tanzen die ums Feuer oder so.
Ja,
und machen
das ist so
Feuer
richtig zynisch. So zynisch, weil die sagen, wir beerdigen diese fucking ja,
aber
wer kann mehr fressen.
Aber eigentlich ist das
Digga.
So die übelste Lebensmittelverschwendung, so wie diese komischen Tomatenschlachtfeiern in Spanien.
Und dreimal darfst du raten, wer da mal hingereist ist mit ProSieben.
wie viele Sardinen Tonnen kann Jumbo fressen?
Dann hat er die wie so eine Möwe so.
Und hat auch so ein Sardinenkostüm dabei.
So weggesaugt, Alter. 147 Sardinen.
Also es hat nichts mit Jumbo zu tun und auch nichts mit Lebensmittelverschwendung.
Aber mit, Galileo war da schon mal.
Aber mit Brauchtum, das hast du ja gesagt, ne?
Mhm.
So.
Da wird so eine Sardine, also die wird so in Salzlake oder sowas unter der Erde eingelegt oder so ein Shit.
Nee.
Es ist bestimmt...
Die Beerdigung, okay, das ist ein Brauch. Es ist auch ein Brauch aus irgendwie so einem spezifischen Land, Timo?
Ja.
Ein skandinavisches Land?
Nein.
So Färöer-Inseln oder so eine Shit bestimmt, so Alaska, nein, nicht Alaska, die haben keine Bräuche, glaube ich.
Sind wir, aber ist ein europäisches Land?
Ja.
Okay.
Holland?
Nein.
Aber wird jetzt einfach ganz, jemand verkleidet sich als Sardine oder irgendeine Sardinenpuppe-Figur wird wirklich rituell beerdigt?
Ja.
So, keine Ahnung, um wie Karneval das Ende der Winterzeit zu feiern oder so.
Oder man beerdigt eine Sardine, damit man, also man vergräbt eine Sardine tatsächlich, damit so das nächste Jahr so voller Ertrag.
Ja, genau, irgendwie sowas wie Karneval Ende des Sommers oder was gibt's denn noch? Silvester knallt man, um das letzte Jahr zu vertreiben und die Geister.
Lassen wir mal zählen. Also tatsächlich wird mit der Beerdigung der Sardine in Spanien das Ende des Karnevals gefeiert. Und dabei wird quasi bei einem Festumzug eine bunt geschmückte Fischfigur aus Pappmaché und Stoff. Also es gibt verschiedene Bräuche, ne? Es geht immer um diese Sardine.
So
Pinata-mäßig,
aber 2.0.
Genau, wird beerdigt bzw. verbrannt. Oder beispielsweise so auf Teneriffa oder anderen kanarischen Inseln brennt aufs offene Meer getragen.
Vielleicht darum, weil ich meine, das schon mal gehört zu haben und ich war ja gerade auf Teneriffa. Aber ja, nee, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es mal irgendwo gehört.
Ah, aber noch wieder was gelernt, die Beerdigung der Sardine.
Nice.
Ja, dann beerdigen wir für heute auch dieses Spiel, aber das war mal, das hat Spaß gemacht, Digga.
Ja, das war lit.
Ja. Okay, dann machen wir jetzt die Zuschauerfrage.
Genau. Erstmal haben wir Feedback bekommen von der Melli. Die hat uns auf Spotify geschrieben oder über Spotify geschrieben, weil ihr ja gefragt hattet, welche Haustiere unsere Diggis zu Hause haben. Sie hat gesagt, sie hat auch zwei Axolotl.
Ja.
Ja, Axolotl. Und hat sogar eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Olli mit Fledermäusen. Also sie hatte auch irgendwie
das auch noch.
Eine Fledermaus bei sich im Wohnzimmer, ja.
Melli, schickst du mir bei Instagram ein Foto von deinen Axolotls? Sind die pink, ja, ne?
Weiß, glaube ich, meistens. Da wird, glaube ich, so Albinismus, ich weiß nicht, ob Albinismus die politisch korrekte Bezeichnung dafür ist, aber so weiter vererbt wie bei weißen Kaninchen oder weißen Ratten. Ich glaube, eigentlich sind die so braun, schwarz, hässlich, aber ich glaube, es wird dieser Albinismus bei denen weiter vererbt.
Sind die unter Wasser? Nee, ne?
Doch. Das ist, die sind Tiere, die ihr Leben lang in einem Larvenzustand bleiben. Ich habe gerade eine Doku gesehen über Salamander und Salamander-Larven sehen tatsächlich sehr axolotl-mäßig aus. Also im Prinzip ist das eine Larve, die ihr Leben lang den Larvenstatus nicht verlässt.
Ähnlich wie du.
Ja, quasi.
Ja. Ja, okay, cool, chillig, nice.
Okay. Dann haben wir noch eine Zuschauerfrage von Susanne. Und Susanne würde gerne wissen, was sind die schlimmsten Erfahrungen, die ihr als Mieter, also einer Wohnung, gemacht habt? Also zum Beispiel Ärger mit dem Vermieter wegen Schäden oder ähnliches.
Boah. Ja, willst du, Robert? Du hast schon so
Ich hatte tatsächlich eigentlich immer Glück. Die Sachen, die mir einfallen würden, wären in meiner alten Wohnung in Wilhelmsburg. Da hatte ich zum einen Kakerlaken. Zum Glück nicht diese großen, die man irgendwie aus dem Spanienurlaub kennt, sondern diese kleinen Schaben, wo auch irgendwie nicht wirklich was gemacht wurde vom Vermieter. Es war damals die Saga, Hamburger, wer es kennt, die Wohnungsbaugesellschaft, die zwar günstige Wohnungen anbietet, aber irgendwie auch nicht die coolsten sind. Da musste ich mir dann selber irgendwie Klebefallen kaufen, um den Bestand festzustellen und selber irgendwie so ein Gift verteilen, so ein Fraßgift, das fressen die dann, rennen zurück in den Bau und die sind wohl dann kannibalistisch, also werden dann von ihrer Familie gefressen und die werden auch vergiftet und musste da selber das Problem in Angriff nehmen. Das zweite ebenfalls in der Wohnung war, es war Dezember oder Januar, ich war, weiß nicht, Kapstadt-mäßig irgendwo, kam wieder. Und meine Wasserleitungen waren eingefroren. Und auch da hat die scheiß Hausverwaltung wieder sehr, sehr langsam agiert. Ich hatte also gar kein Wasser. Ich glaube, in der Küche ging irgendwann dann das heiße Wasser, weil die Leitung auftaute. Aber dann hatte ich halt in der Küche kochend heißes Wasser und duschen konnte ich gar nicht. Und dann mussten mir tatsächlich in der Küche und im Badezimmer die Wände aufgerissen werden vom Klempner. Dann hat er da irgendwie so Elektroden angeschlossen, wie so, wenn du eine Autobatterie auflädst. Und das hat irgendwie die Rohre aufgetaut und dann ging's wieder. Da sah man aber auch, dass einfach überhaupt gar keine Dämmung in der Wand war. Weißt du, es war so Pappmaché. Also du hättest auch einfach doller gegen die Wand treten können, dann wäre die aufgegangen. Keinerlei Isolierung, richtige Müllscheiße.
Wie in Amerika, so einer rutscht so ein bisschen aus, direkt ein Loch in der Wand. Ja,
und da hatte ich dann einfach ein paar Tage kein warmes Wasser. Hatte irgendwie, ich glaube, zu der Zeit hatte ich auch irgendwie ein Date zu Hause oder so und das war alles ganz wild, aber das
Date
ist eine andere Geschichte.
Da musst du uns aber noch mal genauer von erzählen, Robert. Ja. Du datest?
Ja, und konnte mich nicht waschen.
Geil, das ist eine gute Kombi.
Das war richtig gut.
Wenn man, solange man selber ist, der nicht gewaschen ist, ist doch egal.
Date kommt gleich in den Kacken.
Okay, ja, ich hatte mal eine scheiß Erfahrung. Also ich hatte bestimmt schon mal hier und da eine beschissene Erfahrung, aber also eine Erfahrung war, sag ich mal, vom Vermieter korrekt geregelt, aber da hatte ich Schimmel, da musste ich so 6 Wochen in so eine Ferienwohnung. Hab übrigens in dieser Ferienwohnung komplett mein Tape Tabu geschrieben, aufgenommen und alles gemacht. Naja, auf jeden Fall hatte ich da eine Ferienwohnung, aber das war vom Vermieter eigentlich ganz gut geregelt so. Hatte ich keinen Stress. Weil die Bude so getrocknet werden musste, wisst ihr, da waren so Trocknungsdinger drin und die laufen 24/7. Okay, aber einmal hatte ich was als ich noch in Hannover gewohnt habe ich, weil das so voll Ghetto da, Werderstraße, Fahrenwald, ich weiß nicht, ein paar kennen das vielleicht, habe ich gewohnt. Fahrenwalder Straße 42, über der Shisha-Bar habe ich gewohnt. Und da hatte ich, da war so eine Wohnung von jemand anderem und dann sind die Stromzähler irgendwie durcheinander geraten. Die Zählerzahlen wurden beim Hannoveraner Stromversorger da falsch durchgegeben. Und dann war ich dann schon so ein Jahr lang nicht mehr da in der Wohnung und habe dann so eine Rechnung gekriegt, so an so mäßig falsche Adresse, aber irgendwie umgeleitet worden zu mir so. Und da war dann eine Stromrechnung drin von 1.900 Euro, die ich scheinbar nicht bezahlt habe. Und es war aber wegen dieser scheiß Verwirrung über diesen Stromzähler. So, dann war das aber so lange her, dass ich ja den Stromzählerstand, als ich ausgezogen bin und den anderen und so, das konnte ich ja alles gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe gar nicht mehr in Hannover gewohnt, so. Digga, das war so ein Stress, dass die mir schon so Mahngebühren 100 Euro reingedrückt haben und so. Ich war dann irgendwann bei 1.900 Euro. 4 Monate haben die mir meinen Kopf gefickt und ich habe das irgendwann einfach bezahlt. Ich habe dann einfach gesagt, Junge, lass mich raus aus diesem Kack. Die haben mir mit Inkasso gedroht und Schufa und so eine Scheiße, ne? Und ich hatte wohl Bock auf alles, aber keinen Schufa-Eintrag. Und dann habe ich das bezahlt und nur einfach, um meine Ruhe zu haben irgendwann. Boah, das war richtig nervig. Ja.
Das ist krass, bestimmt einer schön, hast jetzt schön die Plantage von einem bezahlt, Alter.
Ja. Ja. Von einem, ja, keine Ahnung, wer das war.
Apropos Plantage, das auch in Wilhelmsburg. In dem Haus, wo ich wohnte, wohnten viele Leute, die ihr Geld, sagen wir mal, steuerfrei gemacht haben. Unter anderem halt ein Weed-Dealer, aber der so richtig dumm war, weißt du, der auch an Minderjährige verkauft hat. Und wenn du draußen auf der Straße standest, hast du die Scheiße gerochen. Und darum
hatte der einen Schnurrbart und einen Fokuhila?
Und zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nein, aber ich habe zu dem Zeitpunkt noch gekifft, weißt du? Und da war irgendwie in der Jackpot. Zeit dreimal Hausdurchsuchung, weißt du? Und du kommst so aus der Tür, aus deiner Wohnung, in der es auch nach Weed riecht und auf einmal ganzes Treppenhaus voller Bullen, weißt du? Und immer Paranoia geschoben, so fuck, weiß gleich klingeln die bei mir, wollen wissen, ob sie was gehört haben. Und ich mach die Tür auf, ja, und meine Bude riecht auch nach Weed, ja, ja. Das war auch super nervig da, dass das ständig. Oh, und die Wohnlage war auch, ich war 100 Meter in die eine Richtung war die Polizei, 100 Meter in die andere Richtung war die Feuerwehr, 200 Meter in die andere Richtung war das Krankenhaus und neben mir war noch eine Kirche. Es war einfach rund um die Uhr Blaulicht, nice. Sirene und sonntags morgens wurde ich von seiner verfickten Kirchenglocke geweckt, Alter. Aber war eine
da
günstige Wohnung.
Ich glaube, 500
Euro Miete für eine Drei-Zimmer-Wohnung war schon geil, aber.
In Hamburg?
Ja, Junge. ich hab's auch nicht vermisst, als ich dann da raus war.
Ja. Nee, sonst hatte ich eigentlich, ich hatte mal einmal, Digga, als in meiner alten Wohnung in Bremen, da war so eine Glasverkleidung hinter der Herdplatte und so. Und ich habe den Mietvertrag unterschrieben, ich ziehe da ein, Digga, eine Woche später, ich komme von der Arbeit, einfach so diese Platte gesprungen. Weißt du, einmal so komplett von links nach rechts diese scheiß Glasplatte gesprungen. Und dann hat er gesagt, ich wäre das selber gewesen und dann so, dann musste ich die Scheiße auch noch bezahlen oder habe ich irgendwie Kautionsabzug bekommen am Ende. Ich bin so ein Typ, wenn du mir zu sehr auf Eier gehst, dann akzeptiere ich diese Zahlung. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir auf den Sack gehen dürfte, die Schlöcher. Naja. Timo, hast du mal, ich weiß, bei deiner letzten Bude, ja. Zu viel, lass uns nicht davon reden. Ja, okay. Aber das zu deiner Frage, liebe... Warte, Robert, du hast mir letztes Mal Props gegeben, dass ich noch wusste. Liebe Susanne.
Boah, stimmt, verdammt, ja. Ha. Und Melanie hat Axolotl zu Hause.
Melli,
verdammt. Not bad.
Mhm. Ja, geil. Das war's dann in dieser Kategorie. Ja, dann wollen wir noch mal schnell eben durchlaufen hier. Ich habe nur einen Song der Woche, Bre.
Okay, ich habe zwei, beide related zum Konzert, auf dem ich war. Zum einen Vorband war Argonautik, kennst du?
Klar, Baba.
Fick den Nachbarn möchte ich auf die Playlist packen. Mhm. Und einmal von Audio 88 und Jessin Freunde. Ein Song, in dem es um toxische, übergriffige Freunde geht und dass man sich von denen auf jeden Fall distanzieren sollte. Beides sehr schöne Songs, findet ihr beide auf der Playlist Digitales Gift. Digitale ja. Hits. Digitale.
Und wenn ihr zwei toxische Freunde hören wollt, die mit sich miteinander unterhalten, aber nicht loskommen, dann hört ihr euch einfach diesen Podcast jede Woche an. Ja, mein einziger Song der Woche ist auch kein neues Release. Im Gegenteil, ist The Chain von Fleetwood Mac. Cooles Ding, mega alt, so eine, was ist das, so, ja, wie nennt man das, so Hippie-Rock. Ja, Fleetwood Mac halt, ja.
Nice.
Genau, das ist der einzige Song der Woche, den ich beisteuern kann, ja.
Außerdem findet ihr das immaterielle Kulturerbe Advanced Chemistry Fremd im eigenen Land auf der Playlist. Abonniert die Glocke, folgt uns, empfehlt uns euren Nachbarn und checkt unseren Highlight-Channel auf TikTok.
Yes. Okay, in diesem Sinne, liebe Diggis, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es mal wieder heißt.
Digitales Gift der Podcast.